Deutschlandfunk. Der Politik-Podcast.
Mit der Folge 381 und dem Arbeitstitel Täglich grüßt der Haushaltsstreit. Damit sind wir auch schon mittendrin in dieser innenpolitischen Debatte dieser Sommertage, die aus Sicht der Ampelkoalitionäre gar nicht so unbeschwert und leicht daherkommen, wie man sich das vielleicht wünscht. Wir sitzen hier im Hauptstadtstudio zusammen in einer kleinen Runde. Jörg Münchenberg sitzt mir gegenüber. Jörg, du bist zuständig hier für Finanzen und auch Steuerpolitik, die Ministerien von Herrn Habeck und auch von Herrn Lindner. Schön, dass du dabei bist.
Genau. Hallo.
Volker Fintermer ist da, beobachtet eigentlich mit mir zusammen die AfD und die Gesundheitspolitik, hat aber auch immer einen Blick auf die Finanzen und auf die wirtschaftspolitischen Themen und hat auch eine dezidierte Meinung zum Thema Schuldenbremse mitgebracht.
Halbe Haushälter, würde ich sagen. Ne?
Für den ganzen hat es da nicht gereicht, aber nun gut, wir schauen mal, wie weit wir dann heute kommen in der Folge. Und zugeschaltet aus Köln ist Dorothee Holz aus der Wirtschaftsredaktion. Dorothee, schön, dass du auch dabei bist.
Ja, ich freue mich.
Ja, mein Name ist Nadine Lindner, ich bin zuständig für die AfD, aber auch für verkehrspolitische Themen und schauen wir jetzt mit euch zusammen diese neue Runde im Haushaltsstreit an. Wir werden ein bisschen schauen auf die zwei Gutachten, die für einigen Streit gesorgt haben und wir werden ein bisschen darüber sinnieren und darüber streiten, wie sinnvoll oder wie wenig sinnvoll eigentlich das Instrument der Schuldenbremse ist. Wir haben dazu zwei sehr unterschiedliche Meinungen hier am Tisch mit Jörg und mit Volker und wir haben uns dann überlegt, dass wir auch die Hörerinnen und Hörer noch mal besonders einbinden wollen. Wir möchten nämlich am Ende der Folge euch dazu aufrufen, ein kleines Votum abzugeben, wer euch eigentlich mehr überzeugt hat. Ist es Jörg, der die Schuldenbremse verteidigen will oder ist es Volker, der sagt, das ist ein Instrument, was eigentlich längst reformiert, vielleicht nicht sogar abgeschafft gehört? Ihr könnt euch melden über die gewohnten Kanäle, Signal oder auch per E-Mail.
Davon wusste ich jetzt aber überhaupt gar nichts. Das ist ja was ganz Neues.
Ein Novum. Aber wir probieren es mal.
Wir probieren es. Also gut.
Vielleicht darf ich noch aus Köln was dazu beisteuern. Vielleicht gibt es ja was in der Mitte dieser beiden Positionen. Ein sowohl als auch. Und das würde ich dann gerne mit einbringen.
Sehr schön. Also, wir freuen uns auf jeden Fall auf eure Kommentare, dann auch auf eure Abstimmungsergebnisse. Wir schauen uns jetzt aber erstmal an, was die Ursache dieser neuen Runde ist. Es gibt zwei Gutachten, die veröffentlicht wurden, die eigentlich ja schon im Juli angekündigt wurden, als man die Grundzüge dieser Haushaltseinigung vorgestellt hat. Und ich habe fast so das Gefühl, es ist in alter Ampelmanier wieder mal eine Einigung, die eigentlich keine Einigung ist. Jörg, du hast die Papiere und die Gutachten gelesen. Wer hat die verfasst und was sind die wichtigsten Aussagen daraus, die man auf jeden Fall kennen sollte?
Also vielleicht, um so ein bisschen auszuholen, nicht so lange, aber einfach zu sagen, es gibt bei diesem Konflikt sozusagen zwei Punkte, die wichtig sind. Das eine sind diese Gutachten und wie sie interpretiert und ausgelegt werden. Das ist, darüber reden wir gleich. Und das andere ist, wie politisch damit umgegangen worden ist. Also da gibt es den Vorwurf auch gerade in Richtung Finanzministerium, dass der Finanzminister da erneut sein eigenes Süppchen gekocht hat und einfach vorgeprescht ist, ohne Absprache. Also das sozusagen nur als der große Rahmen, um was dieser Konflikt sich im Augenblick dreht. Zu den zwei Gutachten. Die sind in Auftrag gegeben worden, weil der Ampel schon damals geschwant hat, Anfang Juli, als man den Haushalt dann nach langen, langen Verhandlungen endlich halbwegs unter Dach und Fach hatte, 2025, gibt es eben drei Punkte, die waren ein bisschen strittig. Deswegen hat man damals den Bielefelder Juristen Hellermann beauftragt mit einem Gutachten und auch den juristischen Beirat des Finanzministeriums. Die sollen sich die drei Punkte anschauen, um was geht es da? Man hat zum einen gesagt, an die Deutsche Bahn und die Autobahn GmbH soll es nicht mehr Zuschüsse geben wie bislang, sondern Kredite. Das sind sozusagen finanzielle Transaktionen, die werden dann nicht mehr Schuldenbremsen relevant. Deswegen hat man sich auf diesen Kniff verlegt. Und das dritte war bei der Kreditanstalt für Wiederaufbau, KfW bei der staatlichen, waren noch 5 Milliarden übrig, schuldenfinanziert, muss man sagen. Die waren ursprünglich für die Gaspreisbremsen vorgesehen und die wollte man jetzt sozusagen umwidmen für den Haushalt 2025. Und diese drei Punkte, die hat man juristisch prüfen lassen. Und Volker, damit ich hier keinen Monolog halte, kannst du ja mal sagen, wenn man jetzt sich die beiden Gutachten anschaut, bei einem Punkt ist man klar und bei den zwei anderen gibt es Interpretationsspielraum.
Ja, ich habe mir das ja letzten Freitag angeschaut, als sie bekannt wurden. Und da war natürlich schon der Punkt, dass es juristische Bedenken gibt, dass gerade die Mittel, die an die Bahn und an die Autobahngesellschaft gehen sollten, als Darlehen, dass das eben juristisch bedenklich sein könnte, verfassungswidrig sein könnte. Und dann war noch die Umwidmung eben dieser Mittel, dieser 5 Milliarden aus dem ehemaligen, was war das für ein Fonds? Ich habe den Namen jetzt direkt vergessen. Auch da hätte man eventuell juristische Schwierigkeiten, das umzuwidmen, weil das wiederholen würde, was man mit dem Bundeshaushalt auch damals schon mit den Investitionsmitteln aus den Corona-Fonds gemacht hätte. Also das gleiche Problem, was vom Bundesverfassungsgericht beklagt wurde. Das Interessante an der ganzen Geschichte war, wie das aber kommuniziert wurde. Weil wir reden ja von Anfang an über 17 Milliarden Euro. Die Lücke, die im Haushalt existiert, die als globale Minderausgabe quasi gegenfinanziert werden sollte. Und über diesen Weg sollte eben ein Teil dieser globalen Minderausgabe finanziert werden, nämlich 8 bis 9 Milliarden. Da hoffte man ja darauf, das zu gewinnen. Genau. Und das ist eben jetzt durch diese Gutachten erst einmal in Frage gestellt.
Und vielleicht nochmal auch globale Minderausgabe. Das ist sozusagen ein Platzhalter, kann man sagen, im Haushalt, der noch nicht gedeckt ist.
Also ja,
das
man wird war als, sich nicht einig.
Nein, aber tatsächlich gibt genau, es gibt halt immer wieder, aber das ist eigentlich normal im Haushaltsverfahren, dass es eine globale Minderausgabe gibt. Nur die war eben sehr groß. Und deswegen hat man gesagt, also 17 Milliarden. Und man kann das auch so sagen, diese globale Minderausgabe wird im Haushaltsverfahren, kann man die in der Regel abbauen. Das sind immer so ein paar Milliarden, weil Ministerien das Geld nicht abrufen. Und dann kann man sozusagen diese Lücke nach und nach schließen. Das ist nicht ungewöhnlich, das ist der Regelfall. Aber bei 17 Milliarden würde ich mal sagen auch, da hat auch der Finanzminister gesagt, das kriegen wir so nicht hin. Deswegen diese Idee mit diesen drei Notmaßnahmen sozusagen, um jetzt aber das nochmal klarzustellen. Also was diesen Punkt der KfW-Mittel angeht, da sind eigentlich beide Gutachten sehr deutlich und sagen, das ist verfassungsrechtlich zu heikel. Da landen wir wieder in Karlsruhe. Da ist auch innerhalb der Koalition eigentlich Konsens. Das sind 5 Milliarden. Das müssen wir anders lösen. Bei den anderen beiden Sachen, Deutsche Bahn und Autobahn GmbH, da gibt es eben unterschiedliche Interpretationsspielräume. Da müsste man juristisch nachjustieren. Da sagt aber auch der Finanzminister schon, naja, also da bin ich mir nicht so sicher, ob wir nicht auch da teilweise andere Lösungen finden müssen, während Grüne und SPD sagen, doch, das können wir über Gesetzgebungsverfahren, Nachschärfung lösen und kriegen das hin.
Also es gibt ja ein interessantes Papier aus dem Finanzministerium vom 1. August, aus Kreisen des Finanzministeriums. Und das ist ja interessant. Da gibt es ja zwei Sätze, die direkt aufeinander folgen. Da wird nämlich gesagt, als es um diese Idee mit der Deutschen Bahn beziehungsweise mit dieser Untergruppierung der Infrastrukturgesellschaft geht, da sagt dann Hellermann auf der einen Seite, grundsätzlich ist das verfassungsrechtlich zulässig. Und dann wird aber direkt im nächsten Satz gesagt, naja, aber der wissenschaftliche Beirat hat erhebliche Zweifel, vor allem hinsichtlich der ökonomischen Effizienz. Also ich glaube, da ist man ja genau in diesem Papier eigentlich schon mittendrin in diesem Infight, auch in diesen Kleinigkeiten, um die es dann am Ende geht.
Ja, da war ja heute interessant, der Verlauf der Regierungs-PK, da wurde nämlich dieses Thema aufgegriffen. Wer hat nun recht, Scholz oder eben Christian Lindner, weil ja der Kanzler gestern interveniert hat und hat deutlich gesagt, man kann das auch anders lesen. Das Ergebnis dieser Regierungs-PK war, wir wissen es nicht genau. Es muss zwischen den beiden noch geklärt werden. Eine klare Ansage hat es da wirklich nicht gegeben.
Ja, es gab, ich habe das heute auch verfolgt und das war wirklich heute am späteren Vormittag. Alle Regierungssprecher sitzen auf der Bank und da gab es wirklich ein interessantes sozusagen Miteinander zwischen dem Sprecher des Finanzministeriums und der stellvertretenden Regierungssprecherin, das heißt Sprecherin von Scholz, Christiane Hoffmann. Und die hat dann erstmal versucht, relativ schmallippig zu erklären, was denn eigentlich Bundeskanzler Olaf Scholz gemeint hat.
Dieses Gutachten liegt nun vor. Und der Bundeskanzler hat das Ergebnis dieses Gutachtens eingeordnet. Und ich kann das gerne noch mal wiederholen. Aus seiner Sicht ist es so, dass von den dort in Rede stehenden drei Maßnahmen eine nicht empfohlen wird und zwei gut möglich sind. Und der Kanzler hat das ja mit den Worten "es geht" beschrieben.
Tja, zwei knappe Worte des Kanzlers, auch gerichtet ja direkt an seinen Finanzminister. Und man konnte dann aber so ein bisschen ablesen, wie gereizt die Stimmung ist, weil da nämlich hartnäckige Nachfragen aus der Journalistenschaft kamen, die alle von Seiten der Regierungssprecher, ich würde nicht sagen, ein bisschen abgebügelt wurden, aber wo es dann doch sehr wenig Details zu sehr vielen Fragen gab.
Es finden sehr intensive Gespräche statt und man prüft das jetzt sorgfältig und in aller Ruhe, wie weiter vorzugehen ist. Ich kann da jetzt leider nichts dazu sagen, außer dass sehr intensive Gespräche stattfinden tatsächlich. Ich will jetzt hier nicht jeden einzelnen Debattenbeitrag kommentieren.
Also man sieht hier so ein bisschen Sprachlosigkeit in Berlin, ein bisschen gereizte Stimmung. Dorothee, du beobachtest das ja ein bisschen aus Distanz aus der Kölner Wirtschaftsredaktion. Wie wirkt das denn eigentlich auf dich bei so einem fundamentalen Punkt wie dem Bundeshaushalt 2025, der ja nicht nur aus politischer, sondern ja durchaus auch aus wirtschaftlicher Sicht ein ganz wichtiges und zentrales Papier ist?
Also das wirkt auf zwei Ebenen. Wir haben das Wort Sommertheater jetzt schon öfter gehört, Sturm im Wasserglas. Ich weiß gar nicht, wer das immer wieder entfacht. Vielleicht sind wir ja auch nicht ganz unschuldig daran, da kräftig mitzurühren an diesem Sommertheater. Was mich erstaunt, der Bundeshaushalt hat einen Umfang von 481 Milliarden Euro. Und wir reden gerade über eine Lücke von 5 Milliarden Euro. Wenn man das ausrechnet, macht das 1% aus. Es gibt einen Begriff, der überstrapaziert wurde und einem ex-deutschen Banker um die Ohren geflogen ist, der lautet Peanuts. In dem Fall sind es nur Peanuts. Das ist das eine. Die Dimension muss man sich immer wieder klar machen und auch vielleicht immer wieder darstellen, worum überhaupt darüber gestritten wird. Das zweite ist, so kommt es überhaupt zu solch einem Streit, dass die Gutachten notwendig und richtig sind. Das würde ich von dieser Stelle unbedingt unterstreichen. Die Erfahrung mit dem Haushalt, mit Karlsruhe, die müssten doch eigentlich in alle Knochen in Berlin gefahren sein, sodass man alles vermeidet, um wieder irgendwo an der falschen Stelle erwischt zu werden. Dass man überhaupt sich erlaubt, das nochmal im Nachhinein aufzudröseln und im Nachhinein eine Genugtuung zu haben und das nicht alles abräumt vorher, um dann wieder und wieder so ein schlechtes Bild abzugeben, das den Leuten, glaube ich, wirklich aus den Ohren kommt, nicht das Vertrauen in die Politik stärkt, in der Wirtschaft sowieso auch einen riesigen Vertrauensverlust bewirkt, das ist von mir, also das finde ich von außen betrachtet einfach ungeheuerlich.
Da würde ich dir halt entgegen, Politik findet natürlich nicht in der Rheinluft statt, sondern da hat natürlich jeder auch seine eigenen Interessen und zwei Punkte von mir, also zum einen zeigt es, du hast natürlich formal vollkommen recht, was sind schon 5 Milliarden bei 480 Milliarden Gesamthaushalt, aber das zeigt eben einfach, wie schwierig es sowieso ja war, diesen Haushalt aufzustellen, dass es überall klemmt. Es gibt ja noch viele andere Punkte, ich will da gar nicht jetzt drauf einsteigen, weil sonst wäre es ein Haushaltspodcast. Aber dass eben dieser Haushalt unheimlich, Hans Eichler hat mal gesagt, immer auf Kante genäht ist und das trifft eben für diesen auch extrem zu. Deswegen machen diese 5 Milliarden tatsächlich schon ein großes Problem aus. Naja, und der zweite Punkt ist, dass diese Ideen, über die wir jetzt vorhin am Anfang schon gesprochen haben, die jetzt eben so strittig sind mit der Autobahn GmbH, der Deutschen Bahn und der KfW, die stammen aus dem Kanzleramt. Und es war eben auch mal Olaf Scholz, der das als Finanzminister angedacht hat, damals diese Verschiebung von 60 Milliarden in den Klima- und Transformationsfonds, nicht genutzte Corona-Gelder. Das heißt natürlich, bei Christian Lindner, dem Finanzminister, haben sich damals schon, ich sag mal so, die Haare zu Berge gestellt, als diese Idee kam. Aber er wollte sie natürlich nicht gleich vom Tisch wischen, hat aber immer sofort auch betont, er geht eben nach Erfahrung mit diesen 60 Milliarden keinerlei Risiko mehr ein. Deswegen auch diese Gutachten, er wollte da vollkommen safe sein.
Also richtig, die Gutachten anzufertigen,
ja, das natürlich. Stimmst du zu, ne? Genau, ja schon, aber ich sage ja nur, das ist sozusagen die Vorgeschichte, die man halt immer auch im Blick haben muss, die natürlich jetzt auch erklärt, warum das Finanzministerium, ich sag mal so, mit dem Finger auf das Kanzleramt zeigt und sagt, ihr habt uns da auch ein Stück weit reingeritten und das
ist das aber noch auch Teil der politischen Debatte, weil es genauso gut umgekehrt heißt, aus dem Finanzministerium kamen keine entsprechenden Vorschläge, wie man das Problem hätte lösen können. Das Volumen war da, das Volumen ist benannt worden, das sollte im Haushalt stehen. Es wäre die Aufgabe des Finanzministers gewesen, wie seinerzeit Olaf Scholz das, wenn auch in falscher Richtung gemacht hatte, mit der Übertragung der Corona-Schulden damals, die vom Bundesverfassungsgericht kritisiert wurden. Aber das Finanzministerium hat in der Hinsicht keine eigenen Vorschläge unterbreitet. In einem Punkt möchte ich euch beide nochmal bremsen. Ihr habt jetzt sehr die Lesart des Finanzministers übernommen. Es sind nur 5 Milliarden, um die es geht. Es geht aber um mindestens 13 Milliarden, weil wir haben natürlich auch noch diese Summe der globalen Minderausgabe. Das heißt, das, was effektiv noch abgedeckt werden muss, ist deutlich höher und eben mehr als diese 5 Milliarden. Die sind jetzt noch dazugekommen, weil es natürlich einen Vorschlag gibt, wie man eventuell die Bahn und die Autobahngesellschaft über Eigenkapitalausstattung noch mal verbessern
kann. Aber Volker, bei diesen 5 Milliarden brennt es ja, oder das sind die, die wirklich im Feuer stehen. Genau. Und deshalb muss man entsprechend sich auch darauf konzentrieren und das ins Verhältnis stellen zu dem, worum es letztendlich geht.
Aber die 5 Milliarden heißen, dass insgesamt 13 Milliarden oder 13,4 Milliarden über die globale Minderausgabe oder einen anderen Weg jetzt gefunden werden.
Wie gesagt, ich glaube, da muss man wirklich, das ist natürlich auch jetzt das CDU-Sprech, sage ich mal, die natürlich sagen, ja, in Wirklichkeit ist das Loch ja viel größer. Also nochmal, dass man eine globale Minderausgabe in jedem Haushalt hat und die auch einige Milliarden beträgt und die dann im Laufe des Haushaltsverfahrens abschmelzt, das ist gängige Praxis. Insofern, glaube ich, darf man das auch nicht zu sehr aufbauschen. Und Volker, ich spiele den Ball ein bisschen zurück, weil ich finde, du argumentierst so ein bisschen sehr, auch was die SPD natürlich vor allen Dingen gerade sagt. Natürlich muss der Finanzminister Vorschläge machen, aber dieses ganze Haushaltsverfahren war schon vollkommen ungewöhnlich, weil es war nicht der Finanzminister, der im normalen Verfahren eben die Vorschläge macht, mit den einzelnen Ministerien verhandelt, sondern wir hatten ja schon beim Haushalt 25 dieses Kuriosum, dass auf Spitzenebene Kanzler, Wirtschaftsminister, Finanzminister, die sollten die Kohlen aus dem Feuer holen, weil der Finanzminister, das war seine Strategie, seine Taktik, ob die richtig war oder falsch, kann man dahingestellt haben, aber weil er sich sozusagen, ich sag mal, nicht mächtig genug gefühlt hat, diese Verhandlungen alleine zu führen. Also insofern jetzt immer den Ball auch nur an Lindner zurückzuspielen, zu sagen, mach du doch mal Vorschläge, wo ganz klar ist, er steht da ein Stück weit einfach auch auf verlorenem Posten.
Aber ich möchte auch noch mal was sagen, weil, Volker, du hast die FDP-Sprech oder die Übernahme desselben. Das im Gegenteil. Wieso macht Lindner so eine große Sache daraus, wenn es sozusagen nur um, in Anführungszeichen, 5 Milliarden Euro geht? Wieso brüstet er sich so damit, dass er das aufgedeckt hat? Und wieso,
weil er der Verteidiger der Schuldenbremse ist und wir sind damit automatisch beim Grundproblem. Wir sind damit automatisch beim Grundproblem. Das Ganze existiert ja nur, weil eben die Schuldenbremse diesen engen Rahmen setzt.
Da kommen wir noch hin, aber ich würde gerne noch mal ein bisschen auf die politische Ebene zurückkommen. Wir haben uns jetzt auf der ersten Ebene dieses Streits die Gutachten angeschaut. Wir haben auch festgestellt, dass ja durchaus auch nicht bei allen Instrumenten die Gutachter aus dem Finanzministerium bzw. von der Uni Bielefeld da mit einer Stimme sprechen. Was ich mich halt aber frage, ist, ob das nicht jetzt zeigt, dass wir bei der Ampel einen weiteren Schritt in Richtung Abgrund haben, weil ja jetzt, ich finde, ja relativ offen zutage tritt, dass sich Olaf Scholz und Christian Lindner ja in vielen Punkten nicht einig sind. Christian Lindner sagt, wir haben durch die Gutachten Zweifel und Olaf Scholz lässt jetzt aus dem Urlaub ausrichten mit knappen 2 Worten, es geht, die sich ja eigentlich fast wie eine Ohrfeige anhören müssen für Christian Lindner. Jörg, du beobachtest das. Wie schätzt du das ein? Ist das jetzt ein bisschen Sommergetöse? Sind das auch Parteien, die da ihre Standpunkte klar machen wollen? Oder ist das einfach das deutliche Anzeichen, dass man beim Vorrat der Gemeinsamkeiten der Ampel sich so langsam dem Dispo eigentlich nähert?
Ja gut, ich glaube, man ist schon lange im Dispo. Und insofern finde ich halt, aber das ist natürlich dann auch immer Interpretationssache, also das nur jetzt als Sommertheater abzutun, finde ich, greift zu kurz. Das ist viel mehr, das geht wirklich an die Substanz dieser Ampel, die eben längst schon im Dissens verbunden ist, eigentlich nur noch. Und ich glaube, man darf jetzt auch nicht mehr sagen, oder das sagen ja viele auch nicht mehr, es war ja noch bis vor ein paar Monaten die Ansage, so, jetzt reißen wir uns endlich zusammen und machen es besser. Ich habe da Kevin Kühnert im Ohr, heute im Deutschlandfunk, der ja auch ganz klar gesagt hat, er ist darüber hinaus, darum geht's gar nicht mehr, weil ganz klar ist, wir sind eine Zweckgemeinschaft und im Augenblick wird halt, ich sag mal, von den großen Projekten, von der Euphorie ist eben gar nichts mehr vorhanden. Es ist nur noch Zweck und das sich retten irgendwie bis zur Wahl. Und das wird natürlich bei sowas elementaren, weil der Haushalt ist nun mal eigentlich so das wichtigste Projekt faktisch einer Regierung. Da gestaltet sie, wenn sie gestalten will und wenn sie gestalten kann. Und dass man da natürlich immer wieder, ich sag mal, an die Grenzen stößt, das zeigt das. Und wie gesagt, das geht deutlich über ein Sommertheater hinaus.
Die Ampel steckt ganz nüchtern betrachtet in der Sackgasse. Man kann das gar nicht anders sagen. Aber das ist eine selbst auferlegte Sackgasse, weil sie sich neben jeglichen finanziellen Spielraum genommen hat. Und in so einer Situation gibt es dann wenig Ausweichmöglichkeiten. Und man wird jetzt sehen müssen, zu welchen Sparnummern und Sparvorschlägen sie kommen oder welche andere Wege sie sich einfallen lassen. Aber faktisch ist das eine Sackgasse, die man selbst gewählt hat.
Ja, und das finde ich auch, das möchte ich auch kurz mal unterstreichen, auch nochmal von außen betrachtet, nämlich als Mensch, der natürlich auch zuschaut, wie stehen die Parteien noch da. Ich glaube, die letzten Umfragen lagen zusammen bei 30%, alle drei zusammen, korrigiert mich. Das heißt, es ist ein massiver Vertrauensverlust. Man glaubt nicht mehr an die Lösungsfähigkeit einer Regierung. Jörg, du hast recht, der Haushalt ist was Elementares. Es gibt aber noch viele andere elementare Dinge in diesem Land, die brach liegen. Und über diesen Streitigkeiten, und ich betone nochmal, über 5 Milliarden weiterhin beiseite geschoben werden, eine Wirtschaft, die brach liegt, eine Infrastruktur, die eine Katastrophe ist, wie uns nochmal die EM gezeigt hat und man das von außen allzu deutlich wahrgenommen hat. Eine Wohnungspolitik, die immer noch nicht funktioniert. Geld, das für die Energiewende ausgegeben wird. Wir haben mehr erneuerbaren Strom, müssen aber viel mehr in die EEG-Umlage zahlen, beziehungsweise der Bundeshaushalt. Es knarrt und kracht an so vielen Enden, sich an einem solchen Thema so lange aufzuhalten, das entzieht Vertrauen bzw. zerstört es.
Ja, und das Problem ist, Dorothee, es ist ja halt auch noch nicht vorbei. Also wir sind ja jetzt in einer weiteren Wolte, in einer weiteren Episode dieses Ampelstreits. Aber wenn man jetzt nochmal drauf schaut, man ist ja auch lange noch nicht durch. Die endgültige Entscheidung wird im November fallen. Man hat sich jetzt vorgenommen, dass man bis Mitte August zu einer Einigung dann innerhalb der Regierung kommen möchte. Dann denke ich mir so, naja gut, das hatte man uns im Juli, am 5. Juli, als es vorgestellt wurde, eigentlich ja auch schon versprochen. Kann man nachhören übrigens in der Folge 376 des Politik-Podcast, wo wir ganz stolz verkündet haben, Habemus Haushalt, also wir haben einen Haushalt, vielleicht war das dann genauso optimistisch. Und vielleicht noch kleiner Infoblock, Dorothee, du hast es eben angesprochen, die Zustimmung innerhalb der Bevölkerung ist genauso, wie du sie beschrieben hast. Es gibt aktuelle Zahlen vom 6. August vom Forschungsinstitut Forsa, da ist die Kanzlerpartei SPD mit grandiosen 15% unterwegs, die Grünen mit 11% und die FDP bei 5%. Zusammen sind es 31%, die CDU steht bei 30%. Also da sind schon auch im Bund einfach deutliche Schleifspuren zu sehen und das halt ein gutes Jahr beziehungsweise etwa genau ein Jahr vor der nächsten Bundestagswahl.
Wobei, also eine Fußnote möchte ich hier trotzdem anbringen. Es ist mir ein bisschen manchmal zu einfach, dieses Ampel-Bashing, weil man muss trotzdem einfach sehen, das ist eine Premiere, die wir hatten mit einer Drei-Parteien-Konstellation. Ich würde sagen, unter selbst einer CDU-geführten Regierung mit den Grünen als Partner oder einer FDP von mir aus, hätten wir ähnliche Debatten, ähnliche Kontroversen. Es ist nun mal komplexer geworden in der Gesellschaft. Wir haben nicht mehr die hohen Zustimmungswerte jetzt für eine einzelne Partei. Also das ist gar keine Rechtfertigung für irgendwas. Aber ich denke, das muss man bei allem Frust, den sicherlich wirklich alle haben, die sich das jeden Tag mitkriegen und auch wir als Berichterstatter und Berichterstatterinnen. Aber das muss man, finde ich, trotzdem immer ein Stück weit auch im Hinterkopf bewahren. So ist nun mal die Ausgangslage heute und wie gesagt, meine Prognose ist, da werden wir noch in den nächsten Jahren drüber reden. Es wird auch nicht besser werden.
Naja, wobei man, also ich sehe jetzt schon kluge Hörerinnen und Hörer an ihre E-Mail-Geräte streben, die nämlich sagen würden, Drei-Parteien-Koalition gab es ja schon vorher, weil CDU und CSU zwar in einer Fraktionsgemeinschaft sind, ja aber trotzdem teilweise gemeinsam, teilweise gegeneinander dann zum Beispiel in der Großen Koalition unterwegs sind. Aber Volker, du hattest dich eben da auch noch einbringen wollen.
Wir haben es ja schon erwähnt, dass sich diese Koalition selbst in die Sackgasse manövriert hat. Und der Hauptpunkt für mich dabei ist tatsächlich das Festhalten, das unerbitterliche Festhalten von Christian Lindner an der Schuldenbremse.
Zweiter Versuch, Volker.
Zweiter Versuch. Und
jetzt kann ich es auch nicht mehr aufhalten.
Wenn selbst der Präsident des Instituts der deutschen Wirtschaft von einer Diskursverweigerung Christian Lindners spricht, dann lässt mich das aufatmen. Und wir haben inzwischen mehrere Gutachten. Sowohl der Wissenschaftliche Beirat im Wirtschaftsministerium, sowohl der Sachverständigenrat, als auch viele andere reden davon, dass Festhalten an der Schuldenbremse in der Art, wie wir das hier erleben, verhindert die notwendige Modernisierung des Staates. Die Ampel ist ja gestartet als Fortschrittskoalition. Sie hat damals die Corona-Mittel umgewidmet im Glauben, da haben wir Geld für einen Modernisierungsprozess dieses Landes, der dringend geboten ist. Egal, wo wir hingucken, du hast es ja schon genannt, egal, wo wir hinschauen, ob es die Bahninfrastruktur ist, die Straßeninfrastruktur ist, wir haben überall erhebliche Modernisierungsprobleme. Und dafür sollte das Geld damals aus den Corona-Fonds mobilisiert werden. Da hat jetzt das Verfassungsgericht Bericht natürlich einen klaren, fetten Strich durch die Rechnung gemacht. Und seitdem haben wir das Problem, dass diese Bundesregierung nicht weiß, wie sie diese notwendigen Modernisierungsprozesse finanzieren soll. Deswegen gibt es da diese notwendige Debatte über eine Reform der Schuldenbremse, wie immer die auch aussehen mag. Aber klar ist unter allen externen Beobachten, und ich sage, nimm wieder mal Professor Hüter vom Institut der Deutschen Wirtschaft, hier findet ein notwendiger Modernisierungsprozess nicht statt, weil man sich politisch verweigert.
Das tut man aber schon ganz lange. Die Schuldenbremse gibt es ja seit 2009. Die wurde aus gutem Grund damals eingeführt, um die Politik vor sich selbst zu schützen. 2010 lag die Verschuldung in Deutschland bei 82%. Was natürlich auf der Strecke blieb und schon lange, weil die schwäbische Hausfrau bis heute, das wurde vor kurzem im Deutschlandfunk nochmal hervorgehoben, ich glaube, das war der Herr Dürr von der FDP, der gesagt hat, ich kann nur so viel ausgeben, wie ich einnehme. Einen Privathaushalt mit einem öffentlichen Haushalt zu vergleichen, ist natürlich mehr als unredlich. Das stimmt nicht. Ja. Und tatsächlich unterstütze dich auch dabei bei deinen Aussagen, aber noch mit einer Zahl, die mich heute bei der Recherche wirklich umgehauen hat eigentlich. Dass seit zwei Jahrzehnten, also zwischen 2000 und 2020, hat Deutschland 2,1% des Bruttoinlandsprodukts jedes Jahr in die öffentliche Infrastruktur investiert. Der europäische Durchschnitt lag bei 3,7%. Ja. Das heißt, fast bei dem Doppelten. Dass sich das verschleißt, dass es Abnutzungserscheinungen gibt, dass es irgendwann mal schön war, wenn nicht nachgebessert wird und mit allem, was möglich ist, da gegengesteuert wird. Das ist ganz klar. Das kann man aber gar nicht mehr aufholen. Jedes Jahr 1% oder über 1% weniger als im europäischen Durchschnitt. Da müsste man jetzt ein Programm auflegen, das alle Dimensionen sprengt.
Ganz kurz dazu, das Institut der Deutschen Wirtschaft und die IMK, der Hans-Böckler-Stiftung, haben ja vor einiger Zeit hier in der Bundespressekonferenz genau zu diesem Thema eine gemeinsame Pressekonferenz abgehalten. Und die haben den notwendigen Investitionsbedarf für Deutschland in all diesen Bereichen auf 600 Milliarden Euro beziffert und haben gesagt, das kann man nur, und da sind wir auch wieder beim Thema Schuldenregel, entweder über ein Sondervermögen, über eine lange Laufzeit oder andere Faktoren überhaupt wieder aufholen. Weil, und das ist ein Hinweis, diese fehlende Infrastruktur führt ja auch dazu, dass wir mittlerweile in der Wirtschaft erhebliche Produktivitätsverluste haben. Ja, die Lohnstückkosten in Deutschland steigen gerade gewaltig. Warum? Weil beispielsweise der Ingenieur, der auf einen Termin kommen muss, 4 Stunden in der Bahn sitzt und nicht zu seinem Ziel kommt. Also ein simples Beispiel.
Jetzt würde ich gerne auch mal reingrätschen. Also das ist mir so ein bisschen zu holzschnittsartig. Und ich würde es gerne mal anders aufziehen. Vielleicht, dass wir erst einmal sozusagen eine Grundlage schaffen, über was reden wir hier. Was ist die Schuldenbremse? Die Schuldenbremse sagt, verbietet sozusagen dem Staat oder schränkt seine Schuldenaufnahme ein. Es sind wobei der Bund, und das ist eben wichtig, darf sich trotzdem in Höhe von 0,35% des BIP verschulden. Das ist erstmal eine wichtige Zahl.
BIP, ganz kurz.
Bruttoinlandsprodukt, genau. Bei den Ländern ist so, da gab es eine Übergangsfrist, aber bei denen ist eigentlich jetzt so, dass sie sich eigentlich seit 2020 nicht mehr verschulden dürfen. Dann haben wir eine Konjunkturkomponente, die ist auch wichtig. Das ist sozusagen ein atmender Faktor, wenn es konjunkturell, die ist sehr kompliziert zusammengesetzt. Da ist es so, wenn die Konjunktur schlecht läuft, darf der Staat sich ein bisschen mehr verschulden. Wenn die Konjunktur besser läuft, muss er mehr sparen. Und wir haben, das ist die dritte Komponente der Schuldenbremse, in Ausnahmefällen, also bei Naturkatastrophen, bei einer Notlage, darf die Schuldenbremse eben auch ausgesetzt werden. Also das ist sozusagen die Basis, über
die
wir reden.
Was wir in den Corona-Jahren gemacht haben.
Genau.
Haben wir sie deftig ausgesetzt.
Das ist die Basis, über die wir reden. Und wenn man jetzt mal einsteigt, und ich meine, jetzt muss ich auch mal mit Zahlen operieren. Ich finde ganz interessant, im aktuellen Haushalt, der umfasst 488 Milliarden Euro für das Jahr 2024, darf sich der Bund mit 50 Milliarden Euro verschulden. Und zwar ganz legal im Rahmen der Schuldenbremse. Für das kommende Jahr ist zumindest auf dem Papier die Neuverschuldung bei einem Gesamtvolumen des Haushalts von 480 Milliarden auch noch mit 44 Milliarden Euro angegeben. Auch alles streng im Rahmen der Schuldenbremse. Also erst einmal dieses Argument, ganz kurz, Volker, bevor wir jetzt hier abheben. Also dieses Argument zu sagen, die Schuldenbremse nimmt dem Staat die Luft zum Atmen, das ist sachlich falsch.
Es ist nicht sachlich falsch. Wenn es gut läuft im Land und alles in Ordnung ist, alles funktioniert,
ja,
die Bahn saniert ist, die öffentliche Infrastruktur in jederlei Hinsicht, wir digitalisiert sind bis zum letzten Dorf.
Auch in Brandenburg.
Genau, auch in Brandenburg oder wo auch immer die Menschen die Mieten bezahlen können, die Schulen auf Vordermann gebracht würden, die unfassbar schlechten Zahlen, die wir im Schulbereich haben, wieder gut laufen würden, dann wäre alles richtig, was du sagst. Genau. Dann würde das 100% stimmen.
Das hat doch aber mit der Schuldenbremse nichts zu tun.
Also das hat auch mit der Schuldenbremse zu tun. Diese Schuldenbremse ist eine willkürliche Bremse. Diese 0,35% hat man damals aus dem Hut gezaubert, einfach nur aus dem Hut gezaubert, vor dem Hintergrund einer Verschuldung von über 80%. Die ist nie mehr angeglichen worden, die ist nie mehr angepackt worden, auch nicht in den Merkel-Jahren, egal welche Regierung das gemacht hat. Und genau da ist der Investitionsstau entstanden, unter dem wir heute alle massiv leiden. Ich verstehe gar nicht, warum die Leute nicht mehr auf die Straße gehen und sagen, wieso sind wir so weit runtergekommen in diesem Land? Es gibt aber keinen Ökonom auf der Welt, der sagen würde, oder zumindest keinen vernünftigen, und es sollte auch eine Partei nicht, die sich die Wirtschaft auf die Fahnen schreibt, dass man in einer solch dramatischen Situation, wo die Wirtschaft noch nicht mal wächst und die Infrastruktur am Boden liegt, dass man dann auf der Schuldenbremse beziehungsweise nicht dann sagt, jetzt haben wir eine Sondersituation, das müssen wir ändern.
An der Stelle würde ich nochmal Michael Hütter zitieren vom den Präsidenten des Instituts der deutschen Wirtschaft. Das ist ja jetzt auch kein sozialdemokratischer Verein, weil der Vorwurf hier immer im Raum steht.
Aber einer von vielen Ökonomen natürlich. Ja, da gibt es auch viele andere, wie Herr Feld, den Finanzminister berät. Also man muss so ein bisschen, es ist halt eine
Stimme. Aber es sind inzwischen mehrere, die sagen und die wirklich von der Diskursverweigerung auch gerade des FDP-Finanzministers sprechen, weil eben der ökonomische Nachholbedarf viel größer ist als das, was wir mit der Schuldenaufnahme im Moment wirklich realisieren. Die Bahn ist seit 20 Jahren mehr oder weniger kaputt gespart worden, um wieder daran zu bleiben. Wir müssen nur in die Schulen gucken, ja, wo teilweise selbst die Toiletten nicht funktionieren. Du selbst hattest damals die Frage gestellt auf der Pressekonferenz, wie das ist mit den Toiletten. Und dann haben die beiden Wissenschaftler auch gesagt, ja, funktionierende Toiletten gehören auch zu einem funktionierenden Schulsystem dazu. Das sind nun mal die Fakten, denen man sich stellen muss. Das heißt, der Investitionsbedarf ist deutlich größer. Und das, was Dorothee gerade angesprochen hat, dass viele Ökonomen sagen, der Spielraum ist mit 0,35% viel zu eng gefasst. Man müsste angesichts der wirtschaftlichen Leistung mindestens die Schuldenbremse auf bis zu 1,5, eventuell sogar 2% ausdehnen. Dann hätte man einen viel größeren wirtschaftlichen Spielraum. Aber selbst darüber wird politisch, zumindest seitens der FDP, nicht diskutiert.
Also ich versuche es mal andersrum oder einen anderen Ansatz. Ich glaube, was den Investitionsbedarf angeht, da sind wir uns alle einig. Also natürlich wird sich heute niemand hinstellen und sagen, bei der Bahn läuft es doch super, die Schulen sind im super Zustand, die Digitalisierung läuft prima. Also ich glaube, das ist ja vollkommen unstrittig. Darüber brauchen wir gar nicht zu reden, dass da ein gigantischer Investitionsbedarf ist. Die Frage ist natürlich aber, und das ist ja letztlich auch schon ein wichtiger Punkt in dieser Debatte, ist daran die Schuldenbremse schuld oder verantwortlich oder sind das nicht am Ende einfach politische Entscheidungen, die dazu geführt haben? Und ich will ein konkretes Beispiel nehmen. Wir hatten unter Wolfgang Schäuble, dem Finanzminister damals, hatten wir eine Niedrigzinsphase, wir hatten sprudelnde Steuereinnahmen, hatten eine schwarze Null im Haushalt, weil der Staat eben für Zinsen nichts mehr ausgeben musste und man hat trotzdem damals nicht investiert. Will nur sagen, es sind politische Entscheidungen, wo das Geld hinfließt und die Politik hat sich damals dann eher für eine Mütterrente entschieden oder eine Rente mit 63, sprich konsumtive Aufgaben. Und was eben auch gerade vor allen Dingen die SPD im Augenblick macht, sie weist der Schuldenbremse die komplette Verantwortung dafür, dass alles dem Anschein nach oder eben in Teilen natürlich auch der Realität entsprechend so marode im Land ist. Und das ist natürlich einfach eine Verfälschung von Ursache und Wirkung. Es sind politische Entscheidungen, die dazu geführt haben, wo wir heute stehen.
Jörg, ich gebe dir ausnahmsweise mal recht.
Das ist doch mein Ding.
Das ist immer ein Zusammenspiel vieler Faktoren. Und es gab auch in der Vergangenheit, auch unter der CDU-geführten Bundesregierung Angela Merkels, viele politische Fehlentscheidungen, gerade was die Investitionsbereitschaft in die nötige Infrastruktur angeht. Das ist ja auch schon vielfältig dargelegt und bewiesen worden. Insofern gibt es nicht den einen Faktor, von dem man alles ableiten kann. Aber wir sind ja jetzt in der Situation, dass wir die Probleme, die sich nun mal aufgestaut haben, lösen wollen. Und die Frage lautet, wie lösen wir? Wie kommen wir dazu, das nötige Kapital zu mobilisieren, um eben diesen Modernisierungsschritt Denken wir mal an die Klimagesetze. Wir wollen ja bis 2040 klimaneutral sein. Also 45, da bist du besser drin. Die Aufgaben sind ja eigentlich gewaltig. Das heißt, da muss ja enorm viel Kapital mobilisiert werden. Und wenn der Staat da nicht in eine tragende Rolle geht, ich wüsste nicht, woher das Geld kommen sollte.
Ja, ich glaube tatsächlich, um hier auch nicht wirklich in der falschen Ecke zu stehen, weil da sehe ich mich selber auch nicht, dass man nach 15 Jahren, so lange haben wir die Schuldenbremse jetzt, auch mal über Reformen nachdenkt, das finde ich vollkommen angebracht. Das ist sinnvoll, immer, dass man irgendwann ein Instrument natürlich mal überdenkt und schaut, wo kann man eine Feinjustierung machen. Das Grundproblem ist nur, die politische Ausgangslage, so wie sie im Augenblick ist, da ist die Gefahr, würde ich auch sagen, sehr groß, wenn man die Debatte erstmal öffnet, dass dann es kein Halten mehr gibt. Und ich glaube, das macht es so schwierig. Und insofern würde ich der FDP und auch dem Finanzminister hier schon einen Punkt geben, der sagt, wehret den Anfängen. Weil so, ich sag mal salopp, wie Grüne und SPD im Augenblick sagen, wir müssen alles mit Geld lösen. Und das sind ja trotzdem auch parteipolitische Projekte. Wir reden ja nicht nur über edle, hehre Ziele, sondern es sind natürlich auch Projekte, die sehr eng an den Parteien geknüpft sind, dass man hier sagt, wehret den Anfängen. Und wir können in einer so aufgeladenen Diskussion, wo die SPD jeden Tag an der Schuldenbremse sägt, eigentlich keine vernünftige Debatte führen.
Christian Lindner von der FDP hat das ja versucht. Vielleicht gibt es dazu noch zum Thema Parteiinteresse noch eine schöne Seitenanekdote. Die FDP verwendet ja ähnliche Instrumente, die sie hier kritisiert, für ihre eigenen Projekte ja auch. Also wenn man sich dieses Generationenkapital anschaut, ist genau wieder dieses Stichwort finanzielle Transaktion. Also das heißt, man hat Ausgaben, die man als Darlehen darstellt, damit nicht Schuldenbremsen relevant deklariert, benutzt sie ja für ihre eigenen Ziele dann halt auch und hat damit offensichtlich weniger Kopfschmerzen. Aber Christian Lindner, der FDP-Finanzminister, hatte in diesem viel zitierten ZDF-Sommerinterview ja auch noch zwei Argumente eingespeist, wo er unter anderem das Thema Zinsen anspricht und halt aber auch den Rahmen nicht nur sozusagen von der deutschen, sondern auch in die europäische Debatte noch ein bisschen erweitert.
Das erste Argument ist Zinsen. Wir müssen die Zinsen auf einem niedrigen Niveau halten, die unser Staat zahlt. Ich gebe lieber 1 Milliarde in den Straßenbau als 1 Milliarde in Zinsen für alte Schulden. Aber es gibt ein zweites Argument, das in der Debatte in Deutschland völlig unterbelichtet ist. Wir haben europäische Stabilitätsregeln. Deutschland kann nicht einfach so viel Schulden machen, wie wir uns das vorstellen, wie manche das wollen, wie das von SPD und Grünen gefordert wird. Wir müssen uns an die europäischen Regeln halten. Und diese europäischen Regeln geben uns auch Grenzen vor. Diese ganzen Milliardenprogramme, die da gefordert werden, und da noch ein Sondervermögen, die widersprechen nach meiner festen Überzeugung alle dem europäischen Recht.
Tja, ich habe hier den großen Vorteil, dass sowohl Volker als auch Jörg längere Jahre in Brüssel dort im Studio gearbeitet haben und die europäische Debatte damit auch gut kennen. Und Volker, ich habe es nicht ganz sehen können, du hast auf jeden Fall Redebedarf angezeigt. Ich weiß nicht, ob du den Kopf geschüttelt hast oder ob du eher Zustimmung signalisiert hast.
Ich habe ein wenig den Kopf geschüttelt, weil das ist so ein bisschen die Rolle des Klassenbesten, die Christian Lindner gerne ausfüllen will. Weil natürlich, Deutschland steht im Moment mit den europäischen Schuldenregeln am besten da, mit Abstand 63% Verschuldungsquote. Wenn wir an der Schuldenbremse festhalten, sind wir in wenigen Jahren bei 53%, weil die Schuldenquote dazu führt, dass die Nettoverschuldung Deutschlands mit der Zeit immer geringer wird, trotz des wirtschaftlichen Wachstums. Und natürlich, die Historie gab der Schuldenbremse vollkommen recht, weil es einfach darum ging, dieses europäische Durcheinander, was wir in der Finanzkrise 2008, 2009 erlebt haben, einigermaßen in den Griff zu kriegen und eben für die eigene Bonität zu sorgen. Deutschland ist das Land mit der höchsten Bonität, die es überhaupt nicht gibt. Wir sind der einzige Staat, der noch eine AAA-Rating hat. Also bessere Kreditbedingungen als wir gibt es nicht auf der Welt. Aber wir sind nicht in der Lage oder nicht willens, diese zumindest ein Stück weit für die Fortschritte in dieser Hinsicht zu nutzen und dann zu sagen, etwas mehr Spielraum können wir uns gönnen, ohne dass wir unsere Bonität in Frage stellen.
Ich glaube, wir haben tatsächlich bei der Schuldenbremse, also nochmal, man kann die Schuldenbremse reformieren, zum Beispiel indem man sagt, das strukturelle Defizit, was im Augenblick 0,35% liegt, das könnte man erhöhen, zum Beispiel auf 1%, dann wären es eben 40 Milliarden Pi mal Daumen, die dann eben an Neuverschuldung sowieso schon möglich wären. Und wie gesagt, Volker, du hast das angesprochen, die Staatsverschuldung ist natürlich überschaubar. Das würde faktisch zu keinerlei Verwerfungen führen, wobei natürlich man schon auch sehen muss, Deutschland hat in Europa eine gewisse Vorbildfunktion. Was hier passiert, das schauen sich die anderen ganz genau an. Und ich glaube, was aber auch in der aktuellen Debatte so schwierig ist, wenn wir über eine Reform der Schuldenbremse reden, dass eigentlich von SPD und Grünen kommt eigentlich nur immer der Ruf, wir machen was Neues, also brauchen wir mehr Geld. Warum zäumt man das Pferd niemals von hinten auf und sagt, okay, wir hatten mal was, was wir eingeführt haben, da korrigieren wir vielleicht, weil wir was Neues finanzieren wollen. Also ein ganz anderer Ansatz. So aber ist die Tendenz ganz klar, die Verschuldung, sie wird steigen und steigen, steigen, weil aus guten Gründen gerade SPD und Grün sagen, das muss so passieren, weil Bedarf ist hier und da eben extrem groß. Und ich glaube, das ist tatsächlich das Kernproblem und warum eben auch ich zum Beispiel die Schuldenbremse verteidige, weil es der Politik schon eine gewisse Fessel auflegt, sie dazu zwingt, sich trotzdem eigentlich zu Prioritäten zu bekennen. Und das ist genau der Punkt, was die Ampel in meinen Augen viel zu wenig macht.
Aber um es ganz darf kurz zu sagen, ich sehe die extremen Gegensätze nicht, die du aufmachst, nach dem Motto Rot-Grün und alles, wie hast du vorhin schon gesagt, während den Anfängen. Also auch im rot-grünen Lager sehe ich niemand, der jetzt ein Interesse daran hätte, die Schuldenbremse exorbitant zu sprengen und alles aus dem Ruder laufen zu lassen. Auch da ist es ja ganz klar, dass man sich an fiskalische Kriterien wird halten müssen. Also so nehme ich es zumindest wahr. Also insofern halte ich diesen Extremgegensatz hier, Christian Lindner und da die Grünen, die alles, oder die Rot-Grünen, die alles aus dem Ruder laufen wollen, für nicht gegeben.
Das lässt sich doch relativ leicht lösen. Wenn alles eine politische Entscheidung ist, dann kann man, wenn man eine Schuldenbremse reformiert oder etwas erweitert, etwas mehr zum Atmen bringt, doch ganz klare Kriterien ansetzen, die für Vertrauen sorgen, und zwar nach innen, genauso wie nach außen. Ja. Die Investoren, die habe ich ein bisschen mehr vielleicht im Blick aus der Erfahrung der Finanzmarktberichterstattung in Zeiten der Schuldenkrise in Europa. Was passiert, wenn man Vertrauen verliert? Also man muss zu jeder Seite hin signalisieren, wir werden nur investieren in Zukunft in das, was nötig ist. Also die Investitionen stärken, und zwar auch die privaten Investitionen. Das kommt mir hier ein bisschen zu kurz. Der Staat kann nicht alles. Die Unternehmen halten sich gerade auch sehr vornehm zurück beim Investieren und warten immer nur auf das, was der Staat macht, und schieben auch alle Schuld auf den Staat. Das ist, finde ich, auch nicht in Ordnung. Und allem anderen wirklich eine Absage erteilen und gleichzeitig auch da ein bisschen nach Sparbemühungen. Also Jörg, ich finde, dass die Punkte, die du genannt hast, Mütterrente oder auch Rente mit 63, für mich auch Punkte sind, worüber man diskutieren muss. Denn es wurde in Zeiten beschlossen, als es der Wirtschaft noch gut ging. Wir haben aber jetzt eine Wirtschaft, die seit 2019 nicht mehr wächst, die in der Rezession war. Zweites Quartal wieder leicht negatives Wachstum. Es droht, wenn überhaupt, nur ein Mini-Wachstum. Aus diesem Wachstum heraus finanzieren wir aber die ganzen Sozialausgaben, die natürlich dann im Verhältnis zum Wachstum immer weiter anwachsen, ansteigen. Und da muss man natürlich auch die Frage stellen, können wir uns das noch leisten und was bringt es überhaupt? Das ist genauso wenig zu sagen, nein, wir bauen jetzt den Sozialstaat ab. Das finde ich auch unredlich, wenn das dann immer sofort in die Debatte einkommt. Also auf die Wirtschaft will ich noch eingehen, was nötig ist. Aber es ist absolut nötig, dass mehr investiert wird mit Hilfe des Bundes, mit Hilfe des Staates, dann auch Anreize für die Wirtschaft, für die Unternehmen schaffen, dass sie mehr investieren über Steuergutschriften etc. Das muss auf den Weg gebracht werden mit klaren Abgrenzungen. Und dann hat man auch vielleicht wieder mehr Vertrauen in die Politik. Denn im Moment hat man kein Vertrauen mehr in die Politik.
Das ist, glaube ich, ein Punkt, wo wir uns alle drei ausnahmsweise auch mal einig werden, dass es bislang keine Bundesregierung wirklich mal geschafft hat, die ganzen Ausgaben, die man so im Haushalt veranschlagt hat, man so Stück für Stück auf den Prüfstand zu stellen. Seien es die Subventionen, seien es die sozialen Ausgaben. Alle da, wir wissen ja alle, es gibt in einzelnen Punkten überall Korrekturbedarf, aber da fehlt dann häufig der politische Mut zu sagen, wir setzen an den Stellen wirklich mal die Scheren an, wo wir merken, das hat sich überholt, das braucht man vielleicht nicht mehr. Von Subventionen vielleicht auch ein Teil der sozialen Ausgaben. Ja. Aber das hat bislang keine Regierung geschafft, weil es am Ende, und das ist immer ein Argument, was ja auch die Ökonomen ins Feld bringen, Politik funktioniert ungleich kurzfristiger, als es diese Investitionen in der langfristigen Perspektive möglich machen müssen. Da geht es immer darum, die nächste Wahl zu gewinnen und dann ist die Mütterrente ein schönes
Ergebnis. Naja, wobei, genau, Volker, da würde ich dir widersprechen wollen. Es gibt ja durchaus auch Subventionsabbau, auch von Seiten der Ampel, wenn ich das aus dem Verkehrsbereich sehe, zum Beispiel die Kaufprämie, die sogenannte Umweltprämie für E-Autos, die quasi von heute auf morgen erst verändert und dann, komplett zusammengestrichen wurde. Also das heißt zum Thema Kurzfristigkeit, und ich würde in dem Punkt durchaus auch sagen, Kurzsichtigkeit, ist die Ampel leider kein Vorbild. Und vielleicht noch einen Punkt rückblickend. Man kann da jetzt so ein bisschen auf Wolfgang Schäuble als Finanzminister eindreschen, aber man darf halt auch nicht. Aber man darf natürlich halt auch nicht vergessen, und ich finde, die SPD vergisst das gerne, dass sie über große Zeiten der großen Koalition da ja auch ständig mit dabei war und diese Dinge mitgetragen hat. Aber Jörg, du wolltest noch was ergänzen.
Ja, ich wollte noch eins ergänzen. Es gibt einen schönen Begriff vom versteinerten Haushalt. Den kann man eigentlich jetzt mittlerweile auf alle Bundeshaushalte übertragen. Das heißt, faktisch sind nur 10% des gesamten Volumens wirklich Spielmasse, Gestaltungsspielraum. Das andere ist faktisch zementiert. Da hat die Regierung keinerlei Spielraum mehr. Und das ist natürlich schon der Wahnsinn, wenn man überlegt, wir haben jetzt für den neuen Haushalt 480 Milliarden, dann sind eben nur 48 Milliarden wirklich Gestaltungsspielraum. Ich bleibe trotzdem bei meinem Punkt. Ich halte die Schuldenbremse für eine notwendige notwendige Korrekturbremse auch für die Politik, die eben dazu neigt, natürlich ihre parteipolitischen Projekte vor allen Dingen umzusetzen. Die Schuldenbremse gewährt genug Spielraum auch trotzdem, weil sie eben eine hohe Verschuldung zulässt. Ein Punkt auch noch, wir werden 2026 wahrscheinlich 1 Billion Euro Steuereinnahmen haben, die mehr von der Geschichte, es gibt kein Geld, die ist absolut unzutreffend.
Ja, aber diese Zahlen irritieren.
Nein. Und noch ein letzter Punkt trotzdem, weil das vorhin anklang mit Investitionen. Das ist ja auch, was die SPD gerne vorbetet und die Grünen auch. Ja, also nur, wenn wir wirklich investieren, dann sollen die Schuldenregeln nicht mehr gelten. Wir hatten schon mal eine ähnliche Regelung, eine goldene Regel damals. Damals hat man gesagt, Schulden nur in Höhe der Investitionen, hat auch nicht funktioniert, weil einfach die Verschuldung stetig gestiegen ist. Also Fakt ist einfach, die Versuchung der Politik ist groß. Die Schuldenbremse ist eine Selbstdisziplinierung für die Politik, auf die nicht verzichtet werden kann. Auch wenn ich mir durchaus vorstellen könnte, dass es vorsichtige Korrekturen gibt, zum Beispiel für die Länder, weil die Länder dürfen sich ja nach der bisherigen Regelung nicht verschulden. Da ist auch von der Union, kommt da interessanterweise jetzt auch Kompromisssignale, dass man sagt, das können wir uns durchaus vorstellen, weil eher natürlich auch die Länderhaushalte vor enormen Problemen stehen. Aber wie gesagt, am Ende werden es nur kleine Reformen sein und diese, ich sag mal, überfliegenden Hoffnungen, die man zumindest bei SPD und Grünen hegt, die werden sich hoffentlich nicht erfüllen, weil die Schuldenbremse hoffentlich auch in Zukunft sehr streng ausgelegt wird.
Dorothee hebt die Hand.
Also ich muss jetzt wirklich sowas von widersprechen. Da waren so viele Widersprüche drin, wenn ich das mal sagen darf. Wenn die Politik nur noch 10% Spielmasse von einem Haushalt hat, bei einer, ich betone es nochmal, wir haben eine Wirtschaft, die seit 2019 nicht mehr wächst in einem Land, das veraltet. Und wir müssen wachsen. Es gibt Produktivitätswachstum, liegt unter 1%. Das ist
daran
einfach
ist die
nicht
Schuldenbremse
mehr zu
nicht schuld.
Doch,
nein,
die Schuldenbremse ist
doch
daran auch schuld. Ganz und man erheblich kann das noch 10-mal wiederholen und sagen, daran ist die Schuldenbremse nicht schuld. Das wird deshalb nicht wahrer. In diesem Land gibt es nur noch eine Möglichkeit, an irgendeiner Stelle eine mutige Entscheidung zu treffen und tatsächlich nicht nur die Politik mit ins Boot zu holen. Die gesamte Gesellschaft muss mitgenommen werden und vor allen Dingen auch die Wirtschaft. Wenn man an irgendeiner Stelle den Knopf mal lockert, da bin ich ganz sicher, und an irgendeiner Stelle mal aufmacht und sagt, wir haben das Problem erkannt, wir müssen an der und der und der Stelle nachbessern. Das geht nur mit Geld. Es geht nicht mit gutem Willen und nicht mit schönen Sonntagsreden. Aber ihr müsst euren Teil auch dazu beitragen. Wir helfen euch dabei. Wer investiert, kriegt eine Steuergutschrift und jetzt los. Und das ist nötig mit mehr Geld und mit einer Lockerung der Schuldenbremse. Das heißt nicht, dass dieses Land dann nächstes Jahr bei 100% ist oder 110 wie Frankreich.
Dorothee, das ist aber auch ein Punkt, wo ich mich ein wenig über die Wirtschaftsverbände wundere, die meiner Meinung nach viel zu wenig Rabatz machen. Ob diese Produktivitätsverluste, die wir durch die fehlende Infrastruktur haben.
Sie sind ja selbst mit beteiligt.
Ja, aber
mit alten Maschinen, warum ersetzen Sie Ihre alten Maschinen nicht? Warum kaufen Sie keine neu? Warum investieren Sie nicht in Zukunft? Es hindert Sie niemand daran, aber alle halten sich zurück,
aber ich wollte mich jetzt im Wesentlichen auf die öffentliche Infrastruktur konzentrieren, ne? Die Lieferungen, die im Stau stehen, die Eisenbahnzüge, die nicht kommen, etc. pp. Und da finde ich, müsste es eigentlich eine größere politische Dynamik geben. Deswegen finde ich hier gerade interessant, dass jetzt auch viele Institute anfangen und sagen, da muss sich dringend etwas ändern und sich querstellen zu den üblichen Mustern, wie wir das kennen. Ich zitiere jetzt nochmal den Hüter vom Institut der Deutschen Wirtschaft. Nein, ich finde das hochinteressant, weil das ist eine Debatte, die hatten wir so in dieser Form nicht. Da gab es immer die alten Gegensätze, die bösen Sozialdemokraten und hier die FDP, die was für die Wirtschaft tut. Nein, es kehrt sich gerade um.
Weil die Wirtschaft hofft natürlich auf diesem Milliarden
Aufträge, den Dorothee gerade beschrieben hat.
Volker, die Wirtschaft hofft natürlich auf Milliarden Aufträge. Ich meine, die gucken natürlich auch auf Scheckbuch.
Das ist der Sinn der Wirtschaft.
Nur weil du Herrn Hüter so hoch lobst. Herr Hüter hat auch die Interessen.
Natürlich, es ist ja nicht nur Herr Hüter.
Es ist der Sachverständigenrat, der gesagt hat, wir müssen was tun. Genau. Es ist der wirtschaftliche Beirat im Wirtschaftsministerium, der gesagt hat, wir müssen etwas tun. Es sind mittlerweile sehr viele, die sagen, wir müssen etwas tun, weil sonst dieses Land vor die Wand fährt, um es mal böse zu sagen.
Interessanterweise, da zitiere ich jetzt mal eine andere Umfrage, dass die Mehrheit der Bundesbürger, auch wenn sie knapp ist, findet die Schuldenbremse gut und will sie eigentlich auch gerne so behalten, wie sie ist.
Lass uns vielleicht noch mal zum Abschluss schauen, wie groß oder klein schätzt ihr denn die Chancen ein, dass in diesem verbleibenden Jahr, was die Ampel Stand jetzt noch auf der Uhr hat, da eine Einigung, eine Veränderung, eine Reform angestoßen wird, weil es hat sich ja schon angedeutet, die Ampel kann das nicht alleine machen. Sie müsste ja halt auch die CDU mit ins Boot holen, weil es um eine Grundgesetzänderung geht. Und aus der CDU kommen ja durchaus unterschiedliche Stimmen. Von der Spitze der CDU, von Friedrich Merz, kommt da allerdings ja wenig Bereitschaft, sich einzubringen. Also wurschtelt man sich jetzt einfach weiter, dann wird 2025 gewählt und dann passiert was? Oder was erwartet ihr?
Also die FDP aus dem Rennen ist, wird die Schuldenbremse geändert.
Also da bin ich mir nicht so ganz sicher. Man muss natürlich jetzt, was jetzt noch die laufende Legislatur angeht, natürlich einfach nüchtern konstatieren, Friedrich Merz wird der Ampel nichts gönnen, was ihr irgendwie aus der Patsche helfen kann. Also insofern wird da gar keine Bewegung sein. Ansonsten wäre meine Prognose, wir werden, und ich finde das ja auch positiv, wir werden eine Debatte bekommen, hoffentlich in der nächsten Legislatur, wie kann man die Schuldenbremse sinnvoll reformieren. Meine Prognose wäre aber eher, es wird eine kleine Reform geben, gerade was die Länder angeht, weil natürlich gerade von den Ländern auch sehr großer Druck, auch den unionsgeführten Ländern sehr großer Druck kommt, in Richtung Bundes-CDU hier was zu tun. Aber also meine Prognose wäre eher, wenn eine Reform, eine kleine, und bei den Ländern glaube ich tatsächlich, da wird sich was bewegen.
Es will sich auch niemand radikal abschaffen. Ich kenne nur ganz wenig Stimmen, die sagen, die Schuldenbremse muss komplett weg. Die Debatte lautet eigentlich im Wesentlichen, die Schuldenbremse muss reformiert werden, sie muss mehr Spielraum bekommen. 1,5-2% des Bruttoinlandsprodukts wären bei dieser wirtschaftlichen Leistung des Landes möglich, um einfach da mehr Spielräume zu öffnen. Die Alternative wäre, und das haben wir bei der Bundeswehr schon erlebt, eben den Weg über Sondervermögen, den man gehen kann. Das wäre vielleicht auch der einzige Weg, den man eventuell mit der FDP noch gehen könnte, diese Sondervermögen, wie wir es bei der Bundeswehr kennen. Aber die politische Debatte geht ja nicht in die Richtung nach dem Motto, wir brauchen künftig keine Schuldenbremse mehr. Natürlich ist allen klar, dass man irgendwelche Regeln braucht, um eben diese Ausgabenwilligkeit der Politik, ich sag's mal ganz allgemein, zu begrenzen, aber man braucht mehr Spielraum.
Ich will mich an einem Punkt ganz kurz nur wirklich wiederholen und sagen, es sind politische Entscheidungen, dass die Bundeswehr heute marode ist. Das war eine politische Entscheidung und das hat mit der Schuldenbremse nichts, aber auch gar nichts zu tun.
Aber man sieht natürlich auch da die begrenzte Wirkung von Sondervermögen. Aber Dorothee, würde dir auch gerne noch die Möglichkeit für einen Schlusskommentar dazu geben.
Also ich fürchte auch, dass sich in dieser Legislaturperiode nichts mehr viel ändern wird, weil einfach die Zustimmung bei 2/3 liegen muss und die CDU tatsächlich der Koalition jetzt nicht den Gefallen tut, wobei da die alles auch aufweicht in Richtung Schuldenbremse. Wahrscheinlich wird sie danach auch aufgeweicht oder zumindest mal leicht angepasst oder leicht reformiert. Aber man kann unterhalb dieser Ebene für dieses Land vielleicht noch was tun, wodurch dann die Koalition vielleicht ja auch am Ende ein besseres Bild abgeben würde. Man könnte doch den Wachstumsimpuls für die Wirtschaft. Das Thema wird komplett vernachlässigt. Und wenn man die Leute fragt, was wollt ihr, mehr Schuldenbremse oder eine bessere Wirtschaft? Ich schätze, dann würden alle sagen, eine bessere Wirtschaft. Also diese Fragen, wollt ihr die Schuldenbremse, das ist immer ganz heikel. Also ja. Impulse, Steuergutschriften, radikale Maßnahmen, investieren, 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 mithelfen. Natürlich muss es einen Deal geben, da geht es jetzt an Volker. Es muss dafür einen Deal geben, wahrscheinlich auch im Sozialhaushalt und an liebgewonnene Sachen rangehen. Die kann man entscheiden, muss man entscheiden. Ich fürchte, es wird nicht dazu kommen, weil Pragmatismus nicht hier oben ansteht. Aber das wäre eine Möglichkeit, um zumindest in diesem Land etwas zu bewegen.
Ich sage euch mal eines, mit Bürokratieabbau wirst du mehr lösen als alles nur über Geld. Und das halte ich wirklich mittlerweile, das hat sich in der Politik seit den großen Koalitionen so manifestiert. Mit Geld lässt sich alles lösen.
Aber das passiert doch nicht.
Das ist der Irrweg, das ist ein Holzweg. Es gibt genug Möglichkeiten, die sind deutlich günstiger, als gleich immer die große Keule rauszuholen.
Na gut, da ist die Ampel so ein bisschen, ich würde fast sagen, homöopathisch unterwegs. Also ja, es gibt eben ja ein paar Punkte, wo Bürokratie abgebaut wird, Meldepflicht, Meldescheine in Hotels, online zulassen von Kfz, dann auch Lieferkettengesetz will man ja auch ran. Aber also das sind jetzt die Punkte, die mir aus dem Stand dazu einfallen. Da gibt es sicherlich noch ein paar mehr, aber im Sinne aber von Punkt, radikale Jörg, Lösungen, großer Wurf.
Ein Punkt, wo ich Jörg davor zustimmen würde, mit dem Bürokratieabbau könnte man tatsächlich viel erreichen. Ja, und das heißt, hat dann nichts mit sozialen Leistungen zu tun.
Passiert ja
aber
nicht.
Es passiert nicht, weil es da eine große Trägheit gibt im System und die haben wir wirklich schon lange und da würde es an der Stelle mehr Mut gebrauchen. Wir hatten auch mal einen früheren bayerischen Ministerpräsidenten, der als Bürokratieabbauexperte angestellt wurde. Auch da ist damals wenig passiert. Also das ist tatsächlich ein Kernproblem, an dem viele Reformprozesse hängen.
Vielleicht wäre das aber ein tolles neues Podcast-Thema, weil Podcasts sollen ja hier sicherlich nicht abgebaut, sondern eher aufgebaut werden und ich nutze das jetzt einfach mal für eine radikale Schlusskurve zu dieser Folge des Politik-Podcasts Nummer 381 mit dem Arbeitstitel, aber ich glaube, wir können ihn auch behalten. Und täglich grüßt der Haushaltsstreit. Ich bin mir ziemlich sicher, dass das nicht die letzte Volte, nicht die letzte Wendung in diesem Punkt Bundeshaushalt 2025 war. Wie gesagt, die nächsten Schritte sind, die Regierung möchte sich jetzt noch einmal einigen. Dann geht der Haushalt ins Parlament. Wir werden dann Mitte September die erste Haushaltswoche im Bundestag erleben. Das ist sicherlich sehr spannend. Dann setzen sich die Haushälter am Bundestag drüber. Und im November, tja, so Gott will, wird dann das Parlament über diesen Haushalt entscheiden. Ich bin mal gespannt. Da fließt noch einiges Wasser die Spree runter. Und ich bin mir auch ziemlich sicher, noch einige Stunden an politischer Berichterstattung. Ich kann dazu noch empfehlen, die Folge 376, wer sie nochmal nachhören will, von Anfang Juli, wo wir uns auch schon über den ersten Haushaltsentwurf mal gebeugt haben. Und ich finde, da sieht man sehr gut, wie dann halt auch die politische Berichterstattung da immer mal wieder so ein bisschen mitwächst mit diesen Themen und auch mit diesen Problemen. Ich sage danke an die Runde, an Volker Findhammer, Jörg Münchenberg und Dorothee Holz in Köln. Mein Name ist Nadine Lindner. Ich bedanke mich in der Technik bei Felix Wagner für die redaktionelle Unterstützung bei Tom Funke. Ja, und alle, die ein Votum abgeben möchten, die sich aber auch sonst zu Wort melden möchten, ihre Meinung, ihre Anmerkung loswerden möchten. Die E-Mail-Adresse ist ja bekannt, politikpodcast@deutschlandfunk.de oder über Signal und WhatsApp als Nachricht oder Sprachnachricht an 0160 9130707. Ja, und wir wünschen allen anderen friedliche, schöne Sommertage. Bis dahin. Ciao, ciao.
Genau. Ciao. Tschüss. Schönen Tag noch.
Ciao. Tschüss.